das ist ja der ganz zentrale Erkenntnis, die sich in den letzten 15 Jahren auch durchgesetzt hat. Du musst es halt selber machen. Wenn du es nicht selber machst und selber teilnimmst und selber die Fehler machst, dann kannst du es nicht lernen. Und das ist auch das Problem. Wenn du selber Fehler machen musst als CEO eines größeren Unternehmens, dann ist das Risiko, was damit einhergeht, eine Personal Brand zu werden, wahrscheinlich viel größer als die Chancen, die damit einherkommen. Und auch Gary Vaynerchuk hat ziemlich viel Quatsch erzählt mit seiner Personal Brand. Aber ich glaube nicht, dass du Personal Brand werden kannst, wenn du nicht bereit bist, dieses Risiko mitzugehen, auch mal Scheißvideos online zu haben.
Moin moin und herzlich willkommen zum Bizfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist ein ganz besonderer Tag. Mein Name ist Niklas Hein und wir haben heute in der heutigen Bizfluencer-Podcast-Folge einen Gast, wo ich mir lange erträumt habe, diesen Gast in die Bizfluencer-Podcast-Serie zu bekommen, denn es gibt höchstwahrscheinlich keinen bekannteren Bizfluencer als diesen Mann. Wir sprechen heute mit Herrn Alexander Graf. Herzlich willkommen im Bizfluencer-Podcast.
Ja, danke schön. Moin moin. Ich dachte, du redest über Gary Vaynerchuk, aber gut,
nicht das. Mist, ey, jetzt hast du dich selber. Gut, der wär natürlich auch noch nicht schlecht, aber Alexander Graf in Deutschland ist ja sowas wie der Gary Vaynerchuk, ne? Du bist ja der deutsche Gary Vaynerchuk. Ich habe auch nach Vergleichen gesucht. Du bist ja selbst Podcaster und kannst dir jetzt wahrscheinlich vorstellen, wie es sich für mich anfühlt. Ne? Wäre ich Fußballreporter, wäre das so, als würde ich mit Jürgen Klopp sprechen. Wäre ich Politreporter, wäre das so, als würde ich hier. Jetzt müssen wir überlegen, was für ein Staatspräsident wärst du?
Gerhard Schröder.
Würde ich mit Gerhard Schröder sprechen. Und ich als Bizfluencer-Podcast-Host freue mich sehr, dich als wirklichen Bizfluencer hier in dem Podcast bekommen zu haben. Wahrscheinlich werden 99% der Menschen, die diesen Podcast hören, dich schon kennen. Aber für die 1%, die dich nicht kennen, kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst.
Ja, also erstmal vielen Dank für die sehr, sehr warmen, einführenden Worte. Ich glaube, davon stimmt nur die Hälfte. Wahrscheinlich kennen mich hier nur 10% aus dem Bizfluencer-Podcast, sonst müsste man den ja gar nicht hören. Aber genau, ich versuche es immer damit zu erklären, dass ich Kaufmann bin im E-Commerce. Ich mache also Unternehmen rund um das Thema E-Commerce und seit den letzten 10 Jahren eigentlich nur noch Dinge im B2B. Die letzten 5 Jahre habe ich damit verbracht, Spryker Systems aufzubauen. Das ist ein E-Commerce-Software-Unternehmen, was in Konkurrenz steht zu Unternehmen wie SAP Hybris oder Salesforce Commerce. Also da geht es tatsächlich um große E-Commerce-Installationen. Davor habe ich geholfen, E-Tribes aufzubauen, die ja in ihrem ersten Projekt ja als Beratungsunternehmen ja auch unter anderem About You mitentwickelt haben und bin jetzt also seit über 15 Jahren in dieser E-Commerce-Szene aktiv, oft da auch auf Bühnen und schreibe seitdem auch einen Blog, das kassenzone.de heißt und das gibt es auch als Podcast, seitdem Leute nicht mehr Zeit haben zu lesen, sondern nur noch beim Sport und Bügeln Audio konsumieren und in diesem Podcast sind einmal pro Woche Gründer und Unternehmen von anderen Händlern oder Herstellern zu Gast und die erzählen mit mir so ein bisschen über ihr Business. Deswegen kennen mich wahrscheinlich mehr Leute unter dem Hut Kassenzone als unter dem Hut Spryker. Das ist auch nicht weiter schlimm, darüber reden wir heute, was da die Vor- und Nachteile sind. Mhm. Aber um das nochmal zusammenzufassen, also früher hat meine Frau immer gesagt, ich mache was mit Internet. Mhm. Bevor ich bei Spryker Systems gegründet hatte, da haben dann immer unsere Freunde gedacht, ich bin selbstständiger Webseitenentwickler und müsste doch deshalb eigentlich viel Zeit haben, auf die Kinder aufzupassen. Und seitdem ich aber Geschäftsführer eines Softwareunternehmens bin, hat sich diese Wahrnehmung deutlich zum Besseren verschoben, sodass das Zeitmanagement einfacher wird.
Du hast gesagt, vor 15 Jahren angefangen. Also wir sind jetzt mit dem Bizfluencer-Podcast in der 30. Folge. Jetzt so ziemlich genau, auch müsste mit dir ungefähr die 30. sein. Kassenzone hat jetzt die 300. Podcast-Folge. Ne? Das heißt, du hast irgendwie über die letzten Jahre 300 Podcast-Gespräche geführt. Das ist Wahnsinn.
Ja, also ungefähr ein pro Woche. Der Podcast, den gibt es ja noch nicht so lange, vielleicht seit 2015, 2016. Die ersten Folgen waren auch selbst vorgelesene Texte von Kassenzone. Damals wusste man noch nicht so genau, wie Podcasts funktionieren. Das ist schon lange her. Und dieses Interviewformat hat sich ja in den letzten vier Jahren deutlich rauskristallisiert. Die Interviews sind auch anders geworden über die Zeit. Aber ja, ich freue mich schon auf Folge 300. Und da gibt es einen ganz besonderen Gast, nämlich mich.
Aber hattet ihr für die 300. Folge, ich will jetzt nicht viel zu vorweggreifen, schon irgendwelche Fragen gesammelt? Oder wie habt ihr das gemacht? Ich habe auf LinkedIn mal was gesehen, glaube ich.
Ja, also wir haben uns da inspirieren lassen von dem Online-Marketing-Rockstars-Podcast von Philipp Westermeier. Da hat ja der Stammgast Sven Schmidt den Philipp Westermeier interviewt, versucht da alles rauszulocken an KPIs rund um die OMR. Und ich konnte Tarek Müller überzeugen, den Gründer und Geschäftsführer von About You. Der kennt mich ja schon sehr lange, mit dem mache ich ja schon seit über 13 Jahren eigentlich alles gemeinsam. Und der befragt mich und hat dann bei LinkedIn einen Post abgesetzt.
Genau, den habe ich gesehen.
Und fragt, hey, wenn ihr Fragen an Alex stellen wollt, dann fragt ihn. Da sind jetzt, glaube ich, schon 50, 60 Fragen zustande gekommen. Also recht viel für LinkedIn. Ich glaube, 50 oder 60.000 Views auf diesem Post. Da wird es, glaube ich, eine Menge spannender Anekdoten geben.
Ja, da freue ich mich schon drauf, das zu hören. Dann nochmal, um auch vielleicht die Leute, die das nicht gehört oder den Podcast nicht kennen, Kassenzone nicht kennen und deine Personal Brand nicht kennen, nur nochmal, um das zu kontextualisieren. Du hast in deinem im Kassenzone-Podcast mittlerweile, das ist jetzt wie so ein, du bist quasi der Frank Elstner, der E-Commerce-Podcast. Ich meine, du hast Gäste wie da ist wirklich das Who is Who der deutschen E-Commerce-Szene, gleichzeitig aber auch wirklich mittlerweile große, wirkliche Konzern-Granden CEOs von wirklich DAX-Konzernen, die du interviewst, ne?
Ja, also von klein bis groß, also der letzte Podcast, der live gegangen ist letzte Woche, ich weiß nicht, wann der Podcast live geht, aber letzte Woche zu dieser Zeit, die wir aufnehmen, ist Oliver Schickling gewesen. Der macht Schickling-Grills, ein ganz kleines Unternehmen aus Niedersachsen, die Edelscher-Grills bauen. Die machen so 2-3 Millionen Umsatz, aber es ist ein mega cooles Produkt, habe ich selber zufällig gefunden und ist für mich natürlich auch immer eine Wonne, beim Produkt, was mich selber interessiert und wo auch eine coole Handels- und Herstellergeschichte hintersteht, das dann direkt mal zu interviewen und einzuladen. War ein sehr amüsantes Gespräch. Und morgen geht noch live der Podcast mit Polestar, dem CEO. Das ist die Marke von Volvo, die mit 1 Milliarde Euro in den Markt gedrückt wird. Eine reine Elektromarke. Auch super spannend. Ganz andere Fragen natürlich, ganz andere Perspektiven. Und bei mir ist das so ein bisschen wie mit Sendung mit der Maus. Mich interessiert halt alles. Mich interessiert, wie ein Bleistift gemacht wird, aber auch wie ein Notizbuch im Handel, welcher Deckungsbeitrag da entsteht. Und deswegen fällt es mir natürlich extrem leicht, die spannenden Fragen zu finden und freue mich da selber immer wie so ein Kleinkind über jeden Gast.
Das merkt man die auch immer an, finde ich. Jetzt, wenn wir jetzt quasi kommen vom CEO eines Softwareunternehmens, einem Serial-Gründer, Gesellschafter mehrerer E-Commerce-Unternehmen, einem Podcaster, einer Personal-Brand, die du ja um dich aufgebaut hast, heute zu und gehen zurück 15 Jahre, die ersten Kassenzone-Aktivitäten. Hattest du da schon in irgendeiner Form eine Ahnung, dass du damit den Aufbau einer so einer Persönlichkeitsmarke starten würdest?
Nee, weil vor 15 Jahren war der allumspannende Begriff, um den sich alles gedreht hat, Web 2.0. Mhm. Und das Web 2.0 hat es erfordert, dass du eine eigene Identität online schaffst, die verlinkt werden kann. Das gab es ja vorher nicht. War vorher überhaupt nicht der Fall, dass Leute ein Facebook-Konto hatten oder ein MySpace-Account vielleicht, aber auch Business-Netzwerke gab es noch nicht so. Und damals war die eigene Identität ein Blog. Das war der Kassenzone. Wir brauchten also kassenzone.de, um an den Online-Diskussionen teilnehmen zu können. Damals gab es ja noch Blog-Rolls, die Leute haben sich verlinkt. Ich habe vielleicht einen Artikel von Niklas gelesen, habe ich in meinem Blog kommentiert, habe zurückverlinkt. Und dass dahinter aber der Aufbau einer Personal-Brand stehen kann, das haben wir nicht im Ansatz vermutet. Wir haben das tatsächlich nur aus der Notwendigkeit heraus gemacht, weil die Forenkultur damals schon tot war. Also es gab gar nicht mehr die Kultur, dass man irgendwie in dem E-Commerce-Fachforum, hätte es ja geben können, dass man da diskutiert, was ist richtig, was ist falsch, wie bewerten wir neue Online-Konzepte, sondern das hat sich ein bisschen ins freie Internet verlagert und das wurde dann so ein bisschen in dieser Bubble Web 2.0 zusammengefasst.
Und kannst du mal so in Phasen vielleicht skizzieren, ab wann hast du dann gemerkt, okay, hier entsteht jetzt neben dem Blog, der jetzt, wenn ich das also richtig verstanden habe, so eher so ein technisches Konstrukt auch war, um eben auch quasi an dieser Diskussion teilzunehmen. Ab wann hat sich das so entwickelt, dass du gemerkt hast, okay, jetzt werde ich als Person relevant?
Ich glaube, das kann man wahrscheinlich festmachen an den ersten Einladungen für Speaker-Engagements bei Konferenzen. Das dürfte gewesen sein, denke ich, 2011, 2012, also 3-4 Jahre, nachdem das Blog gestartet ist. Da hatte ich dann so erste kleine Einladungen, beziehungsweise Leute fanden das besonders toll, wenn ich in Workshops mit dabei war, weil sie schon mal was im Blog gelesen haben. Damals waren die Beiträge auch ganz andere Art, kann man vielleicht nochmal drauf eingehen. Und dann hatte ich die ein oder andere Einladung bekommen. Unter anderem hat mich unsere heutige Eventchefin Eileen Vollrath, damals noch tätig für Plenty Markets, zum Plenty Markets Kongress eingeladen und hat mir da die wahnsinnige Summe von 800 Euro überwiesen, wo ich dachte, Wahnsinn.
Jetzt geht's richtig los.
Jetzt mache ich hier voll den Reibach und da habe ich angefangen tatsächlich mit dem Thema Keynotes und habe dann zwischenzeitlich auch mal 30, 40, 50 Keynotes pro Jahr gemacht. Das mache ich jetzt bei Weitem nicht mehr. Aber das war so der Moment, wo es gekippt hat von ich schreibe irgendwas ins Internet und Leute verlinken das mehr oder weniger anonym und man kennt sich rein virtuell hin in eine Phase, wo man dann auch angekündigt wurde als prominenter Experte und Meinungsführer zum Thema E-Commerce. Und die nächste Stufe hat das dann erreicht mit dem E-Commerce-Buch. Das haben wir ja 2014 an den Verlag abgegeben, das ist 2015 die erste Auflage erschienen und die Idee damals war, ein Buch zu schreiben, um rauszukommen aus dieser Fachblogger-Ecke. Es gibt ja in Deutschland immer diese Deutungshoheit von Professoren oder Autoren, aber Leute, die es vielleicht gar genau wissen, die dann in den Fachblogs oder in den entsprechenden Podcast auch genau wissen, worum es geht, die werden gar nicht wahrgenommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir auch ein Buch machen, also jetzt eine Doktorarbeit schreiben, ist irgendwie nicht so cool. Damals war das auch noch gar nicht so schlimm mit dem Thema Plagiate, hat sich jetzt im Nachhinein als klug herausgestellt, nicht noch schnell irgendwo einen Doktor zu machen. Und mit dem Herausgeben des E-Commerce-Buchs hat sich diese Wahrnehmung von Kassenzone hin zu einem unabhängigen Experten ein bisschen verschoben. Und gleichzeitig mit dem E-Commerce-Buch ist dann auch der Podcast entstanden, den ich ja dann intensiv genutzt habe, um Leute einzuladen, um Gast zu werden, was mein Netzwerk natürlich auch massiv erweitert hat. Und diese vielen kleinen Dinge zusammen, hier Keynote-Engagement, Keynote-Speaking-Engagement, das E-Commerce-Buch, Gastbeiträge und Kommentare natürlich dann auch in Zeitschriften wie dem Handelsblatt und Manager-Magazin oder auch mal einen Artikel in der Brand 1, ich glaube, den gab es 2018 und auch im Spiegel gab es mal einen längeren Artikel über mich. Das führt natürlich zu so einer Steigerung der Personal Brand. Und erst in den letzten 2 Jahren haben wir ja gelernt, auch bei Spryker, dass diese Personal Brand, dass das eigentlich ein ganz zentrales Asset ist, um auch Unternehmensinformationen zu teilen. Also niemand folgt Corporate Accounts gerne, also so cool oder nicht oder doch ist, folge ich lieber dir oder deiner Frau. Und so ist es ja auch mit B2B-Marken wie Spryker. Leute folgen natürlich lieber mir oder Boris oder Eddie. Und deswegen ist es total wichtig, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, eine entsprechende Brand und Reichweite aufzubauen, weil das eine sehr gute Möglichkeit ist, heute seine Meinung im Markt kundzutun. Denn wer nicht wahrgenommen wird, so ist das ja ein bisschen in der Aufmerksamkeitsökonomie, dessen Meinung existiert gar nicht, egal wie gut oder schlecht die ist. Und so ist das so Stück für Stück dazugekommen. Mittlerweile würde ich sagen, konzentriere ich mich schon darauf, auch zu überlegen, was macht da eigentlich Sinn? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Ich möchte ja kein B2C-Influencer werden wie Bibi oder Pamela Reif. Das finde ich ja ganz, ganz unangenehm. Also wäre für mich ganz unangenehm. Unabhängig davon habe ich weder den Körper noch die Ideen, wie man das Fitnessvideo oder den Knusperriegel zubereitet. Aber es ist schon mittlerweile auch ein zentraler Teil meiner Arbeit geworden, zu überlegen, wie mache ich die Leute um mich herum relevant, wie werden die auch wahrgenommen, vielleicht von Journalisten oder von LinkedIn-Influencern, werden irgendwo eingeladen, um ihre Meinung kundzutun, weil das eine sehr moderne, sehr aktuelle Form des Content-Marketings geworden ist.
Und inwieweit funktioniert das jetzt aktuell auch bei dir mit konkreten Zielen, mit einer konkreten Strategie, die auch, auch runtergebrochen ist oder formuliert wurde, oder ist das immer noch intuitiv gehalten, weil so wie ich das wahrnehme, du hast ja jetzt auch einfach für deine ganze Personal Brand eine Content Operations alleine was du an Inhalten produzierst, du hast ja auch ein Team, ihr macht das ja auch nicht alleine, also das wirkt ja schon so als Außenstehender, so als wäre da, wird das mit Sinn und Verstand gemacht werden. Kannst du das mal sagen, inwieweit ihr das strategisch angeht?
Ja, also da kann ich sagen, da kann ich dich korrigieren, das mache ich tatsächlich alleine. Also Podcasts aufnehmen, schneiden, producen, irgendwo.
Du schneidest die Podcasts selber noch.
Ja, Audio auf jeden Fall. Und die Rohdateien vom Video, die gehen an Gebhardt Media nach Köln. Die habe ich mal kennengelernt vor 2, 3 Jahren. Also da schicke ich dann, wenn wir das jetzt aufnehmen würden, wenn ich dich interviewen würde, dann würdest du noch ein Video aufnehmen dazu. Dieses Video, diese ganzen 5 Dateien schicke ich an ein Videostudio und die laden das dann automatisch Intro, Outro rein und dann kommt das auf YouTube. Ach, da kümmere ich mich gar nicht.
Will doch nicht.
Ja, ja, und da kümmere ich mich wirklich gar nicht drum. Das lade ich nur auf meinen FTP-Server und dann sehen die, da kommt eine neue Datei und kümmern sich drum. Ja. Aber alles andere, Texte schreiben und Co., das mache ich selber. Und habe noch mit Brian jemanden, der die Transkription macht. Also es dauert 6, 7 Stunden, bis man so eine Podcast transkribiert hat, damit man ihn auch gut lesen kann. Aber ansonsten mache ich alles selber. Also alles, was du von mir bei LinkedIn liest oder bei Kassenzone oder irgendwelche Snippets, Videos, die ich vielleicht aufnehme hier im Garten, nehme ich meine Kamera ab, Mikro.
Das glaube ich nicht. Das ist gut, das ist alles auswendig gelernte PR-Strategie, was du da gerade erzählst.
Ja, also sagen wir mal so, ich versuche natürlich die Art und Weise, wie ich Content zu produzieren oder wie effizient ich das mache, aufs Unternehmen zu übertragen. Ich fahre ja heute Nachmittag nach Karlsruhe mit dem Zug und da ist mein Videographer, wir haben natürlich bei Spryker auch Videoleute, da ist einer dabei und da nehmen wir dann für unser neues Summit-Format, also wir machen eine eigene Konferenz, nehmen wir so ein paar Videos auf, was passiert da. So. Das mache ich natürlich nicht selber, also der nimmt das dann auf und der muss sich darum schneiden. Also das ist ja so ein bisschen Corporate Media, die man da produziert, die dann auf dem Spryker-Account dann läuft, die ich dann irgendwie selber hochlade. Aber
aber Kassenzone, die Sachen, das ist ja auch schon enorm viel.
Lass das mal, der Nettoaufwand, also wenn ich jetzt morgen einen Podcast aufnehme, meistens ist es jetzt ja auch virtuell, morgen fahre ich mal irgendwo hin, aber Podcast aufnehmen und Fragen vorab schicken und sich mit Leuten connecten, der Aufwand ist vielleicht 2 Stunden inklusive Aufnahme und die Post-Production ist dann nochmal 20 Minuten, also mehr als 20 Minuten, die Transkription ins Blog laden, das YouTube-Video live schalten, bei Soundcloud irgendwas hochladen, investiere ich da nicht.
Jetzt aber nochmal persönlich fragt, macht dir das denn auch Bock, dann da das zu schneiden und daran so rumzufummeln und dich in die Technik reinzunörden, oder ist das eher so eine negative Begleiterscheinung?
Also, Video nicht, also bei längeren Videos, wenn man so eine Stunde Podcast aufnimmt, dauert es ja immer mega lange, bis man es irgendwie so gerendert hat und die Dateien sind alle mega groß. Aber wenn ich jetzt so eine Stunde Audiodatei, ich muss ja nichts schneiden. Also ich mache ja hier Hallo Niklas, ne? Und dann Tschüss Niklas, schön war's. Das sehe ich ja in der Wavekurse und nehme dann nochmal eine Minute Intro auf und sagte, hey, ich habe den Niklas getroffen, war total cool und der hat jetzt Folgendes erzählt und übrigens Sponsor heute ist Mediamarkt mit so einer neuen künstlichen Drohne, möchte ich anschauen, viel Spaß. So, es ist immer nur ein Take, ich mache ja quasi keine Post-Production, wie das ein guter Producer machen würde, der würde dann ganzen Amps und sozusagen rausschneiden. Das interessiert mich alles gar nicht. Mich interessiert nur, dass wenn der Kram einmal draußen ist, in einer okay Qualität, also Pareto optimiert, ich versuche natürlich schon, mich nicht zu verhaspeln, dann ist das fertig. Also ich brauche da kein Team drumherum. Dass das jetzt nicht so einfach geht, wenn jetzt jemand neu anfängt, dass er es nicht alleine kann, das ist mir schon klar, aber wie wir eben schon rausgearbeitet haben, ich mache das ja seit 15 Jahren und ich konnte quasi jedes Jahr so 9 Skill dazulernen.
Guck dir die Podcast-Landschaft an, wie viele Podcast-Produktionsfirmen es mittlerweile gibt und Vermarktungsfirmen etc. Und der Alex Graf, der haut das alles einfach selber raus.
Das stimmt, aber ich habe, um nochmal da zu dem Personal Brand deiner Frage zurückzukommen, wie professionell ist das? Ich probiere natürlich schon jedes Jahr was Neues aus. Ich habe da vor 2 Jahren intensiv mit Elias Bides daran gearbeitet, wie funktionieren eigentlich Instagram-Videos, wie kann man dort mehr Relevanz erzeugen, was habe ich bisher nicht verstanden. Habe da sehr viel gelernt, also ich bin jetzt kein erfolgreicher Instagram-Influencer geworden, aber ich habe deutlich besser gelernt, warum guter Schnitt wichtig ist, warum bei Instagram oder auch bei TikTok ein Medium, bei dem es ja nur um visuelle Reize geht, warum man einfach sehr, sehr krass produzieren muss. Es geht ja gar nicht mehr um Content, es geht ja wirklich nur darum, dass die Leute dabei bleiben.
Der stopp, Style. Mach
das Mikro jetzt nicht aus, Niklas. Jetzt erzähle ich was du auf keinen Fall verpassen darfst. Und diese 3 Sachen, damit bin ich reich geworden. Und das gebe ich dir jetzt weiter, kostenlos. Ja? Und das war extrem unangenehm teilweise, diese Videos aufzunehmen. Aber es war eine ganz wichtige Lernkurve. Und ein halbes Jahr später habe ich angefangen mit der WhatsApp-Gruppe. Ich habe ja noch so einen WhatsApp-Account mal aufgebaut mit fast 2000 Followern, die ich quasi anschreiben kann, bei einer 1-zu-1-Kommunikation. Das gibt es nicht mehr, das habe ich jetzt auf SMS umgezogen und da kommt jetzt Ende des Jahres noch Telegram dazu. Also so 2000 Leute, die kriegen dann einmal am Wochenende, hier ist der neue Artikel oder ich interview morgen den XYZ, was möchtest du mit denen fragen? Das ist doch ein ganz komplett Kanal, den du online ja gar nicht findest. Und so kann ich mich quasi Stück für Stück immer weiter entwickeln und habe mittlerweile natürlich schon ein Ziel und sage, welche Medien sind für mich relevant? Das ist 2021 ganz klar LinkedIn. Ja, also ich möchte auf jeden Fall LinkedIn-Influencer des Jahres werden oder Top 20.
Top Voice.
Das ist schon, ja, Top Voice heißt, ja, oder irgendwie sowas. Ja, das, da habe ich jetzt schon, da habe ich jetzt eine Strategie. Ich hab mir das genau angeguckt, was andere da machen. Ich habe einen Plan.
Habe ich da mal mit deinem Kollegen Fabian Fischer unterhalten? Ja, dachte ich mir. Ja, der macht also das, finde ich nämlich ganz, ganz grandios.
Ja, ich habe Fabian schon angeguckt und ich habe für mich gesehen, wenn es so einfach ist, dann kann ich das auch. Nein, ich habe noch natürlich einen etwas anderen Plan, weil wir, ich glaube, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, weil wir natürlich auch mit Spryker ganz stark Richtung US-Expansion schauen und dort das ganze Thema LinkedIn und Co. noch viel, viel größer ist und ein sehr, sehr günstiger Akquisekanal für uns, gar nicht für Kunden, sondern auch für, um andere Multiplikatoren zu finden, um Leute auch anwerben zu können, weil es natürlich ein reines HR-Game am Ende des Tages ist, in dem wir sind. Und da habe ich jetzt aber keinen Plan, wo eine KPI dran hängt. Ich habe jetzt keinen Plan, wo steht jetzt, ich möchte jetzt 20, 30, 50.000 Follower, sondern ich sage, okay, ich committe jetzt einen bestimmten Anteil meiner Zeit für die Produktion von einem LinkedIn-Video. Ich habe in den letzten beiden Wochen ja auch schon ein paar Sachen hochgeladen, auch mal einen Artikel extra übersetzen lassen aus Kassenzone, wo man mal Leute vertecken kann, um mal zu schauen, ob man dort die Diskussion in Gange bekommt. Da ist natürlich ein Blog, wie wir es vor 15 Jahren oder Kassenzone 12 Jahre alt entwickelt haben, das funktioniert heute nicht mehr. Ja, also es funktioniert halt noch historisch, da sind halt Leute drin, die seit 10 Jahren lesen oder seit 5 Jahren, die bleiben auch dabei, aber es funktioniert nicht mehr nach vorne. Das wird quasi keine hohe Relevanz mehr erzeugen, außer ich mache jetzt ein Mega-Upgrade wie Richtung Stretchery. Und sogar deren Blog entwickelt sich Richtung Multipodcasting. Die haben jetzt irgendwie 3, 4 Podcasts, die sie rausbringen, für die du auch Abo-Gebühren zahlen musst. Deswegen ist für mich so LinkedIn ganz groß.
Aber da nochmal kurz zur Frage, weil da das thematisieren wir auch total oft, da dann konkret die Frage, hast du jetzt für dich da auch einen Content-Plan schon entwickelt und du sagst, okay, Ziel ist es LinkedIn Top Voice 2021, ich block mir Zeit und mache jede Woche nochmal irgendwie 2 Stunden für Content, aber hast du auch schon gesagt, dass du sagst, okay, ich habe hier Format X, das ist ein Artikel, ich habe so ein Format, das sind Beiträge und möchte die und die Interaktion schaffen und habe Format Y und mache Videos und hast du das dann schon vorgeplant oder machst du das dann eher aus dem Bauchgefühl heraus mit deinen aktuellen Themen, die dich gerade beschäftigen?
Also ich entwickle Content-Pläne für meine Kollegen. Wir haben jetzt, es wird nicht nur ich bei LinkedIn ein bisschen mehr Reichweite in den nächsten Jahren erzielen, sondern ein paar Kollegen. Und für die mache ich schon Content-Pläne. Leute, die nicht gewohnt sind, Content selber zu erzeugen. Da entwickle ich quasi Thesen, eine Grundstruktur, wie der Artikel aufgebaut sein müssen und sage denen so, das müsste jetzt quasi, das muss jetzt geschrieben werden und das muss quasi aber deine Stimme auch haben. Ja. Für mich selber brauche ich das nicht. Ich habe bei Kassenzone mal so einen Content-Plan gehabt. So, welcher Artikel kommt irgendwie nächste Woche? Ich komme momentan einfach nicht hinterher. Ich habe quasi sozusagen, ich habe noch nicht mal einen Plan, mehr Gäste einzuladen. Es kommen mehr quasi spannende Anfragen oder spontane Podcasts zustande, als ich überhaupt produzieren kann. Ich habe jetzt so einen Vorlauf von vielleicht so 10 Gästen, die ich jetzt erstmal abarbeiten muss. Und dann überlege ich mir schon so alle 2, 3 Wochen, okay, aber hier ist diese Wunschliste an Gästen, die muss jetzt mal wieder nachfassen. Mit denen habe ich alle schon mal kommuniziert, aber jetzt muss ich mal unbedingt den Bräuninger-Chef, das ist so auf der Wunschliste, oder den Lidl-Chef, der ist auch auf der Wunschliste, die haben alle schon mal zugesagt irgendwie, aber mussten nochmal verschieben wegen verschiedensten Sachen, aber da komme ich gar nicht zu und auf der Content-Seite, ob es für LinkedIn jetzt ist oder für Kassenzone, kommt immer so viel spontan noch dazu, sei es jetzt irgendwie eine Auswertung von einem Event, sei es jetzt die Kommentierung von irgendeinem E-Commerce-Börsengang, wo der mich jetzt auch nicht viel länger braucht als 2 Stunden, mir mal die SEC-Files durchzulesen. Da brauche ich keinen Content-Plan, da mache ich das, was mir Spaß macht und das war auch immer ein Erfolgsgeheimnis, in Anführungsstrichen, von Kassenzone, wenn es in Arbeit ausartet, also wenn ich jetzt einen Blogger hätte im Kalender am Sonntag, jetzt 2 Stunden spannendes, aktuelles Thema im E-Commerce für LinkedIn als Video aufnehmen. Boah, das könnte ich nicht. Da hätte ich dann kein, dann wirkt es halt wie Arbeit. Ja. Und dann ist das so wie diese Moderatoren, die du buchst für Veranstaltungen, die so ein bisschen was digital machen sollen, hast du dann irgendwelche, dann kommt da irgendwie Linda Zervakis auf die Bühne und fragt Niklas, hey Niklas, wie wichtig findest du Digitalisierung für Deutschland? Ja, wo alle schon sagen, So, und das will ich nicht.
Ja, das ist total spannend, weil am Ende des Tages auch mit den Bizfluencer-Gästen, mit denen wir sprechen, auch immer so die Frage stellen, was ist dein persönlicher Antrieb, mit dem du das machst? Und die Leute, die halt große Reichweite aufgebaut haben und andere Menschen erreichen, begeistern, inspirieren, die erzählen das dann halt auch mit einem, ich sehe dich ja jetzt hier auch im Video und sehe deine strahlenden Augen, die verkörpern halt immer, dass sie es aus einer intrinsischen Motivation, ich glaube, wir müssen das Video doch irgendwie hier noch mitschneiden, das wäre sehr witzig für die Gäste, dass sie das aus wirklich aus einer Haltung heraus machen, weil sie die Themen selbst wirklich lieben und von den Themen angetrieben sind. Ne? Und ich glaube, das ist bei dir auch ein großer Punkt.
Genau, mich interessiert halt alles. Also ich möchte halt wirklich alles gerne verstehen, wie was, also vor allem natürlich, wie Handel funktioniert. Und by the way, ich finde Linda Zerwakis ganz toll. Vielleicht nicht als Digitalmoderatorin, aber ich finde als Frau finde ich sie super toll und auch, was sie im Fernsehen macht, auch.
Ja, was ich noch eben, auch was ein Thema ist, was wir eben angerissen haben, was ja auch viele Leute, die Bizfluencen machen, dieses Thema Keynotes halten, Vorträge halten. Hast du da so eine Abgrenzung für dich, was dir mehr Spaß macht, jetzt einen Podcast aufnehmen und Inhalte über Artikel verbreiten, dich damit auseinandersetzen oder das Keynotes halten, differenzierst du da oder sagst du, das macht mir alles Spaß, mich mit den Themen irgendwo hinzustellen und Menschen da damit zu nehmen?
Also, mir macht beides schon Spaß. Ich finde jetzt eine Keynote oder ein Vortrag ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ich habe jetzt heute Nachmittag auch eine Keynote für den Hilti-Konzern, der jetzt virtuell stattfinden muss. Das finde ich nicht, also das finde ich schon cool, dass Hilti das auch macht und mich einlädt, aber da wäre ich lieber vor Ort. Ich glaube, mit den Leuten sich da mal austauschen und mal zu gucken, was halten die eigentlich von den Thesen, weil wenn man jetzt so einen Vortrag virtuell macht, dann kriegt man ja kein Feedback. Und der Podcast erreicht natürlich mehr Leute, als so ein Vortrag erreichen kann. Mhm. Dann hören sich ein paar tausend Leute an, während im Vortrag vielleicht mal maximal ein paar hundert live sind, in der Regel ja nur ein paar Dutzend. Und ich selber kann gut selektieren und kann auch viele Sachen mittlerweile ablehnen, die ich dann, weil ich muss damit kein Geld verdienen, sondern mache die Sachen, die mir Spaß machen und die natürlich auch meinem Geschäft bei Spryker zuträglich sind. Ja, also fahre ich natürlich eher zu Spryker-Kunden. Also Hilti ist ein Spryker-Kunde oder auch bei Hornbach bin ich in zwei Wochen bei der internen Messe auch ein Spryker-Kunde und da finde ich, gibt es halt eine Win-Win-Situation. Ja, ich habe natürlich was von denen, die haben auch was von mir und da kümmere ich mich dann gerne drum. Würde ich jetzt gerne einen E-Commerce-Digital-Vortrag bei der Sparkasse Bochum machen? Nein.
Und das ganze Thema Vorträge, die ersten Vorträge, die du gehalten hast und auch die ersten Podcasts, die du aufgenommen hast, wir bekommen auch jetzt mittlerweile von den Bizfluencer-Podcast-Hörern auch die Frage, wie kann man lernen, einen guten Vortrag zu halten? Wie kann man irgendwie lernen, einen guten Podcast aufzunehmen, Gespräch zu führen? Wie hast du da für dich Feedback bekommen und auch dich entwickelt? Weil, also ich persönlich kenne das von Vorträgen oft, man wird irgendwo eingeladen, kriegt auch Geld dafür und dann kommt man, hält einen Vortrag und die Leute finden es toll, meine Wahrnehmung. Am Ende kommt, spricht man noch mit dem, der einen gebucht hat und der sagt, ach ja, war ja klasse, die Leute fanden das toll, aber 30% haben sich vielleicht gedacht, was hat der, das ist komisch, was der sagt, das ist komisch, was der sagt und das Feedback ist dann ja doch nicht so ganz objektiv, ne? Wie hast du das da dein Speaker-Skillset entwickeln können?
Also erstmal, mich interessiert überhaupt nicht, was andere Leute sagen. Und ich will ja in einem Publikum von 100 Leuten, will ich ja nur die 5 Leute erreichen, mit denen ich vielleicht später mal Business machen kann. Ja, die sagen, okay, diese Themen sind zwar krass, aber die finde ich cool. Mir geht es überhaupt nicht darum, die anderen 95 glücklich zu machen. Die sollen sich nicht offended fühlen. Klar, ich will niemanden beleidigen, aber ich sage lieber ganz klar heraus die Wahrheit, die ich sehe. Und da kann sich dann jeder selber dran reiben und sagen, nee, sehe ich nicht so oder sehe ich so. Ich hätte, glaube ich, viel erfolgreicher Keynote-Speaker werden können, hätte ich ein ordentliches Training besucht, weil als Keynote-Speaker stehst ja du im Mittelpunkt. Du musst eine Geschichte über dich erzählen und versuchen, die mit Anekdoten anzureichern. Ich habe am Anfang immer den Content in den Mittelpunkt gestellt. Meine Erkenntnisse zum Thema E-Commerce-Geschäftsmodelle oder E-Commerce-Handelsstrategie oder Plattformökonomie. Mittlerweile habe ich gemerkt, die Leute wollen viel lieber Anekdoten hören. Ja, Geschichten, die dann garniert werden, sicherlich mit wesentlichen Erkenntnissen, aber das hat eine ganz zentrale Wahrheit leider auch bei Keynotes oder Vorträgen. Die Leute erinnern sich inhaltlich danach an nichts. Die erinnern sich quasi nur an die Emotionen. Ja. Und wenn man es schafft, quasi eine positive Emotion aufzulösen, viele Lacher, viele Aha-Effekte, dann verbinden die mit dir, du hast Ahnung, du kannst das, du bist ein cooler Typ. Und das habe ich sehr spät verstanden oder brauchte ich lange, um das zu reflektieren. Und im Podcast ist ja andersrum. Im Podcast stehst ja nicht du im Mittelpunkt, sondern dein Gast. Und das ist mir am Anfang auch schwer gefallen, also mich mit meiner Meinung zurückzuhalten. Aber mittlerweile, es fällt mir immer noch schwer, muss ich zugeben, aber mittlerweile verstehe ich besser, dass es darum geht, einmal die Gedanken des Gastes offen zu legen oder auch mal seine Weltsicht zu teilen, auch vielleicht sich daran zu reiben. Und deswegen sind das zwei ganz verschiedene Formate. Und bei einer Keynote, dann bin ich auch ehrlich, also natürlich ist das cool, wenn die Leute applaudieren, wenn sie sagen, es ist total cool. Und wenn man jetzt quasi nicht die Nachteile hat, die ein richtiger Celebrity hat, der dann irgendwelche Groupies Autogramme geben muss, sondern ein Vortrag in unserer Welt, ja, in der Bisfluencer-Welt, führt ja dazu, dass man danach mit Leuten redet, die man vielleicht sonst ohne diesen Vortrag nicht hätte kennenlernen können, die aber ein cooles Business haben, die eine coole Ware herstellen, die coole Dinge machen, wie jetzt Oliver Schickling mit den Grills oder vorletzte Woche habe ich kennengelernt den Rum und Co., das ist einer der größten Rumhändler in Europa und macht den besten Rum der Welt. Das ist hier irgendwie 30 Kilometer weiter in Schleswig. Hätte ich auch ohne den Podcast nie kennengelernt. Das ist voll cool, sich mit solchen Leuten mal zu treffen und die haben auch was davon, weil sie vielleicht mal ein bisschen Out-of-the-Box-Feedback bekommen zu ihrem Handels- und Geschäftsmodell, wo sie vielleicht 2-3 Dinge mitnehmen können, müssen sie ja gar nicht umsetzen. Und ich muss damit kein Geld verdienen mit dem Termin. Die müssen dafür auch nicht zahlen offensichtlich und alle sind happy. Und das ist schon, deswegen ist für mich diese Podcast-Welt eine totale Win-Win-Win-Situation. Und jetzt, da es noch stärker virtuell wird, weil wir halt irgendwie weniger reisen und kann ich halt zunehmend auch Gäste aus dem Ausland einladen. Dafür habe ich ja ein zweites Format, das heißt Le Wimlex Show. Ja. Die geht jetzt mittlerweile auch auf Folge 50 schon. Und da laden wir Leute ein, wie den Chef von Bol, also das ist das Amazon der Niederlande, oder hatten den Produktchef von Care by Volvo, das ist dieses neue Leasing-Modell von Volvo. Ja. Hätte ich auch nicht ohne diesen Podcast. Und das finde ich schon ganz cool. Das hat jetzt nicht alles eine direkte Spryker-Relevanz, das ist auch schon klar, aber wenn ich das danach steuern würde, dann wäre der Podcast, glaube ich, scheiße.
Mhm. Ja, auch total spannende Erkenntnis hier auch nochmal. Das heißt, du bist am Anfang auch einfach hergegangen und dir war es auch komplett egal, was die Leute gesagt haben. Du hast gesagt, ja, das sind aber die Inhalte, dafür stehe ich und ob ich jetzt hier 2-3 Mal gesagt habe, Scheiß drauf, die Thesen, die ich ja gesagt habe, dafür stehe ich und die stimmen.
Ja, also ich konnte natürlich bei Otto schon ein bisschen lernen, hier und da mal einen Vortrag zu machen und bin natürlich, und das ist ja das Coole an unserem Markt, in der Digitalökonomie gibt es ja jetzt ja kein Alterswissen, keine Deutungshoheit von älteren Leuten, sondern wir sind ja damit aufgewachsen, wir haben Deutungshoheit. Das heißt, es gab nie jemanden im Saal, der per Definition schlauer sein konnte als ich, also schon faktisch, aber nicht, weil sie irgendwie länger im Markt sind. Und deswegen war es auch, es sind natürlich die Dinge, die man irgendwie vorstellt, die ja auch auf der Praxis getrieben wurden, wo ich ja viel Zeit hatte, mir Gedanken drüber zu machen, sehr schwer angreifbar. Ne? Wäre jetzt ein Trendforscher oder jemand, der vielleicht jetzt auf dem Pharmakongress ein neues Medikament vorstellt, da gibt es natürlich 100 verschiedene Angriffswinkel, da muss ich ja viel, viel genauer ausdrücken, muss das viel besser absichern, der kann jetzt nicht wie ich mal irgendwas in die Luft posaunen. Und dann sagen die anderen, ja, könnte sein, könnte nicht sein, aber okay, wenn der Alex es sagt, vielleicht ist das so. Das ist jetzt auf Pharma-Kongress nicht möglich.
Hast du eigentlich mal jemals auch in dem Kontext irgendwas gesagt, wo du jetzt rückblickend sagst, nee, das stimmt nicht oder das war Mist?
Mag sein, habe ich mir aber noch nie Gedanken darüber gemacht, weil, wie ich schon gesagt habe, mich jetzt nicht interessiert, was andere Leute sagen. Aber ich glaube, ich war schon immer sehr deutlich und ich habe mittlerweile auch einen Dreh rausgefunden, wie man die Leute so ein bisschen ins Positive am Ende mitnehmen kann, also dass sie nicht irgendwie hängen gelassen werden im Saal und sagen, ach, alles ist scheiße.
Was soll ich jetzt machen?
Ja. Laden verkaufen, aber ich glaube, ich hätte am Anfang quasi noch stärker die Kernaussagen rausarbeiten müssen. Was heißt das für dich? Und immer mich da drum drehen. Und ich habe versucht, die Leute in so eine Art Curriculum mitzunehmen, wo ich sage, okay, das passiert mit Amazon, das passiert mit Otto, das passiert mit Google. So, wenn 2 plus 2 gleich 5 ist in Zukunft, dann bedeutet das die 5, also das war viel zu komplex. Ich glaube, die Leute fanden es trotzdem irgendwie spannend, ja, aber da konnten die nicht so viel mitnehmen. Ich glaube, ich habe schon ein paar Jahre verschwendet, dieses Curriculum durch die Gegend zu tragen, anstatt zu sagen, wie heute, es geht nur noch darum, dass du dich schneller und besser anpassen kannst als dein Wettbewerb, und am Ende des Tages ist es ein Technologieplay. Das heißt, du musst da auch überlegen, wie du diese Technologiehoheit bekommen kannst. So, und wenn du sagst, das soll nicht für dich gelten, bist du in einem Markt aktiv. Dann müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass du ein Zalando-Herausforderer wirst. Ne? Und das macht es halt viel, viel einfacher.
Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon einmal, ne, sind von vor 15 Jahren gekommen, Alex Graf Kassenzone als einfacher Blog hat sich entwickelt zu einem bekannten Podcast, zu einer bekannten Personal Brand. Wir haben uns angeguckt, so was ist die Strategie dahinter, und so ein bisschen die Operations angeguckt und festgestellt, okay, Alex macht den Großteil wirklich alleine. Aber habt ihr denn trotzdem noch strategisch jetzt für PR-Themen und sowas Beratung? Ja, oder?
Nee.
Und wenn du jetzt, das heißt alle, auch so alle PR-Themen mit, du hast ja eben auch gesagt, du schreibst dann nochmal Beiträge oder irgendwelche Kolumnen oder sowas oder mal einen Artikel oder sowas, das besprichst du dann auch im One-on-One mit irgendwelchen Redaktionen und sowas. Also da ist jetzt keine Agentur oder sowas zwischengeschaltet in dem Fall.
Nein.
Ja, der Tag vor dem Herrn Graf muss auf jeden Fall mehr als 24 Stunden haben. Na gut, aber wir sind
Ich habe eine gute Sprachkorrektur, deswegen ist es. Aber du musst dir mal überlegen, also angenommen, morgen kommt jetzt jemand von der Lebensmittelzeitung. Ja, die haben so super coole Artikel. Ja, und dann ist jetzt der Christoph Schwanflug, sagt jetzt hier, ich würde gerne mal einen O-Ton haben vom Alex zu dem Aus von den Galeria Karstadt-Team.
Ja.
So, dann wäre jetzt eine Agentur, die würde sich jetzt das erstmal anhören, dann würden die mich irgendwann briefen, dann müssen die einen Termin mit mir machen und dann irgendwann treffe ich den Schwanflug und muss das ja dann machen mit einem Call. So, und jetzt kriege ich die E-Mail direkt, meistens ja irgendwo in der Bahn oder im Taxi oder jetzt am Flughafen sind wir jetzt nicht mehr. Dann sagt dann hier, Christoph, ja, kann man machen, lass mal morgen, hier ist mein Geländer, lass morgen 15 Minuten telefonieren. Dann telefonieren wir 15 Minuten, dann, weil ich jetzt schon ziemlich genau weiß, was ich sage, brauche ich auch muss ich das nicht mehr redigieren, und das Ding ist dann. So, und jetzt sag mir mal quasi einen Prozess, wo ich das unter 15 Minuten mit einer PR-Agentur in Summe hinbekomme.
Naja, also im Prozess, wenn du Zeit als Kriterium heranziehst, auf gar keinen Fall, wird nicht passieren. Aber im Aufbau einer Marke oder wenn du jetzt nicht die Erfahrung hast wie du, der 15 Jahre, die sowohl die Medienerfahrung als auch jetzt die Inhalte so aufgebaut hast, kann ich schon oder weiß ich, dass es in manchen Fällen sehr hilfreich sein kann, eine solche Agentur oder einen Agenten dazwischen geschaltet zu haben, der halt mit Redaktion nochmal was abstimmt oder überhaupt dich in Redaktion reinbringt. Ne?
Hatten wir auch am Anfang, also wir haben ja als letzter E-Tribes gemacht, so 2013, 2014, nach der Spryker angefangen, da hatten wir auch so 3 Jahre, wurden wir begleitet von Melanie Scheel, war ja auch ein Podcast, ein Thema, wie funktioniert eigentlich PR für Startups. Und die hat uns schon viel beigebracht, ne? Was darf man irgendwie sagen oder wie muss man es ausdrücken und wo muss man vorsichtig sein und sich doch vielleicht die Zitate nochmal schicken lassen. Das war schon ein so 3 Jahre.
Abnahme ist ja auch ein Thema, was man lernen muss.
Genau. Das ist schon so ein begleitendes Training. Jetzt muss man aber auch sagen, dass, und es geht ja nicht nur für Journalisten so, es geht ja auch für Analyst Relations und andere Themen. Die Leute wollen ja schon mit dem Gründer oder zumindest mit der verantwortlichen Person reden für ein Thema X. Die wollen keine Agentur dazwischen haben. Nee. Und ich finde, das wissen auch viele der Leute im Markt zu wertschätzen. Also wir sind jetzt quasi ja nur in unserer kleinen E-Commerce-Bubble unterwegs, aber die Leute, die das da lesen, die Kassenzone kennen, die wissen schon, dass sie immer ein direktes Feedback bekommen, dass es auch schnell geht, dass sie nicht lang warten müssen, dass es nicht redigiert werden muss. Und das hilft natürlich enorm. Und ich selber bekomme ja, ich bin ja auch ein Publisher mit Kassenzone. Ich bekomme ja jeden Tag schon ein Dutzend Presseanfragen oder Mitteilungen wie bitte Sperrfrist beachten oder nicht oder doch gibt morgen eine große Kooperation mit Bibi bekannt. Hier sind folgende 8 Textbausteine und diese beiden Bilder können Sie verwenden, wo ich sage auch, aber so kann doch PR nicht mehr funktionieren. Also es gibt natürlich schon super Agenturen, so wie wir es gerade besprochen haben, also Fabian Fischer und Co., die arbeiten ja mit einer Agentur, mit der wir jetzt auch zusammenarbeiten werden. Das ist aber nicht mehr PR-Arbeit, wie wir sie mal gelernt haben vor 10 Jahren, also eine Art Mittelmann-Position, sondern die beschleunigen Dinge. Ja, es geht mir darum, dass sie nicht Dinge kontrollieren oder das Risiko managen, so hat PR-Arbeit in der Vergangenheit funktioniert, sondern dass sie die Chancen optimieren. Und das ist eine ganz andere Generation von PR-Menschen und PR-Mitarbeitern und die auch nicht mehr so eine, ich wollte geschliffene Sprache, wollte ich gar nicht sagen, aber es ist so eine floskelreiche Sprache, die alles deuten kann, dass aus Pressemitteilungen liest man das immer raus, sondern es müssen ganz klare Botschaften geben, es muss ganz klare Thesen geben, die kommen auch immer mit einem Risiko. Aber die muss man dann beschleunigen, da muss man dann die Zuhörer finden, die diese Thesen spannend finden, weil diese Reibung, die damit erzeugt wird, sei es bei LinkedIn, bei Instagram oder bei TikTok, das ist ja genau die Art der Aufmerksamkeit, die man erzeugen muss, um sein Thema zu bewerben. Und das können, glaube ich, alte PR-Agenturen oder PR-Agenturen mit einem relativ großen Wasserkopf, wo du viele Key-Accounter hast und Projektmanager, die tun sich da, glaube ich, sehr schwer mit.
Ja. Okay, dann lass uns einmal noch so ein bisschen nach vorne gucken, wenn wir jetzt sagen, haben die Entwicklung angeguckt und man merkt ja, dass du selbst eine Personal Brand, eine eigene Agentur von dir selber ja auch bist mit dem Content, den du, ja, Mist, wir hätten ein Video machen müssen, Alex. Leider können die Zuschauer das nicht sehen, was Alex hier vor der Kamera macht. Guter Schauspieler wäre auch noch geworden. sag mal jetzt noch kurz, wenn wir jetzt nochmal quasi die Brücke schlagen zu den Businesses, die du aufgebaut hast und insbesondere jetzt auch Spryker, weil das ist auch interessant für die Zuhörer. Wie wichtig ist in den letzten Jahren konkret die Marke Alexander Graf auch für den Sales Funnel von Spryker geworden und wie wichtig ist das auch noch in Zukunft?
Also, gute Frage. Wir versuchen natürlich seit Jahren uns an dem Thema Marketing-Attribution, woher kommen Leads, wie werden Leads beeinflusst, wie werden Leads getrieben. Ich glaube, die Marke Alex Graf war wichtig in den ersten beiden Jahren, 2014, 2015.
Dazu habe ich bei Nils auch im Podcast, es gibt ja Agenturen, die buchen Ads auf euren Namen, ne?
Ach echt?
Ja, das sind dann irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie so assoziierte Spryker-Agenturen oder sowas. Also auf Nils Seebach gibt es dann auch, und ich glaube auch auf dich auch, buchen wirklich Agenturen Ads, ne? Google Ads. Ja. Muss man erstmal fertig bringen.
Ja, aber gut, wenn das, gut, aber ja, muss ich mal ein bisschen reflektieren, was das bedeutet. Aber solange man dann bei der Bildersuche nicht irgendwelche Nacktbilder aus meiner Rotlichtvergangenheit findet, ist das absolut okay. Nein, die gab es natürlich gar nicht. Aber ich war mal Türsteher. Zurück zu deiner Frage. Die war nochmal genau.
Genau, wir hatten gesagt, Wichtigkeit. Marke Alexander Graf, Sales Funnel.
Ja, war mal wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder zweite Lied davon daher kam. Mittlerweile ist, ich will nicht sagen, ist sie unwichtig geworden. Ich glaube, es ist schon noch ein Hebel. Der hilft auch, also vor allem im Dachmarkt, wo es diese Marke Alexander Graf gibt. Sicherlich jetzt nicht in UK oder Nordics. Da hilft dann nicht mehr die Marke Alex Graf, da hilft dann das Label CEO und Founder. Von einem neunstellig bewerteten Unternehmen, das ist dann da viel relevanter als die Fachmarke Alexander Graf. Aber in dem Dachmarkt, glaube ich, kann sie schon noch helfen in den nächsten Jahren. Für overall Spryker Performance ist es sicherlich im einstelligen Prozentbereich jetzt schon und kommt in den Promillebereich in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Da spielt es keine Rolle mehr.
Okay. Und wenn du jetzt die andere Software oder überhaupt andere B2B-Unternehmen anguckst, würdest du demnach auch sagen, es ist irgendwann egal, es ist egal, ob ein CEO oder irgendwelche Mitarbeiter Personal Brands aufbauen oder es ist schon wichtig, um auch Marketing und eben auch Vertrieb zu machen?
Auf der einen Seite muss ich erstmal die Frage stellen, kann man überhaupt Personal Brands auch aufbauen rund um Leute, die gar nicht das Potenzial mitbringen, also die weder entertaining sind, noch eine starke Meinung haben oder diese Meinung auch selber gar nicht formulieren können. Es gab ja hier von diesem Seven Loads Gründer, na, wie heißt der noch? Der macht doch dieses, der hat doch so eine Personal Brand Agentur aufgebaut, Ibrahim Evesan. Die haben das ja gemacht, die wollten ja quasi für CEOs bloggen und twittern und damit es irgendwie, damit sie quasi teilnehmen. Aber das ist ja der ganz zentrale Erkenntnis, die sich in den letzten 15 Jahren auch durchgesetzt hat. Du musst es halt selber machen. Wenn du es nicht selber machst und selber teilnimmst und selber die Fehler machst, dann kannst du es nicht lernen. Und das ist auch das Problem. Wenn du selber Fehler machen musst als CEO eines größeren Unternehmens, dann ist das Risiko, was damit einhergeht, eine Personal Brand zu werden, wahrscheinlich viel größer als die Chancen, die damit einherkommen. Und auch Gary Vaynerchuk hat ziemlich viel Quatsch erzählt mit seiner Personal Brand. Aber ich glaube nicht, dass du Personal Brand werden kannst, wenn du nicht bereit bist, dieses Risiko mitzugehen, auch mal Scheißvideos online zu haben oder irgendwann mal eine Quatschaussage zu akzeptieren. Also ab einer bestimmten Fallhöhe wird es, glaube ich, nicht mehr möglich, das zu schaffen. Ich glaube, es ist immer ein Vorteil. Das sieht man bei Jeff Bezos, das sieht man bei Elon Musk, das sieht man bei allen erfolgreichen Gründern, die noch an der Spitze ihrer Unternehmen stehen. Die können auch eine mit dem Unternehmen konträre Meinung haben. Können zum Thema Klimaschutz eine ganz andere Meinung haben als das Unternehmen. Aber alleine, dass sie wahrgenommen werden als weitere Stimme, erzeugt halt in der Aufmerksamkeitsökonomie ein ganz, ganz wichtiges Grundrauschen. Und ich hatte mal so ein bisschen die Erkenntnis jetzt damals meinem Chef, Dr. Schnieders hieß er bei Otto, vorgeschlagen, zusammen mit Florian Hermsdorf, dem Mitgründer von Kassenzone, sollten wir präsentieren, wie funktioniert Twitter und Facebook. Und da haben wir auch hinsichtlich E-Commerce Chancen 2008 und da haben wir dann irgendwann mal gesagt, ja, also das ist unsere Auswertung, aber am besten wäre es, wenn sie selber sich Accounts anlegen und mal gucken, wie verändert sich das in der Kommunikation. Und da hat er halt gesagt, nee, wichtige Informationen erreichen mich auch so. Und das ist richtig, das ist quasi erstmal ein Fakt, der lässt sich nicht wegdiskutieren, aber wenn du da nicht bereit bist, Zeit zu opfern, um das auszuprobieren, um mal selber mal ein TikTok-Video zu machen ich glaube, dann wird es nichts. Und du siehst es ja selber, also du kommst ja quasi aus der Generation Instagram. Ja, Facebook, Instagram. Du kannst es noch nativ, du kannst nativ Instagram bedienen. Aber ich glaube, du bist zu alt für TikTok. Ja, du konntest quasi TikTok nicht mehr nativ cool machen.
Ich bin so on the edge, aber schon mit Verbiegung, dass es schwer ist, dass ich nicht mehr, ich kann es jetzt verstehen und strategisch die Wichtigkeit erahnen und aus den Rückschlüssen, die ich jetzt aus meiner Instagram-Erfahrung und der Branchen- und Szenenerfahrung habe, übersetzen, aber ich bin nicht der authentisch, intuitiv sich hinstellt und seine einminütigen Videos produziert, nein.
Das war nicht mehr nativ. Bei mir war das schon angefangen quasi mit dem Aufkommen der großen Facebook-Gruppen. Das war schon schwerer für mich, dort nativ zu sein. Instagram war für mich schon komplett akademisch. Also ich musste es mir erschließen.
Warum ist das eigentlich cool? Ich kann mich noch an Gespräche mit dir erinnern.
Ja. So, da müssen wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Und ich glaube, dass aber auch, also angenommen, TikTok wäre jetzt ein strategischer Kanal, ist jetzt aus verschiedensten Gründen nicht, da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Da müsste ich halt tatsächlich überlegen, wie schaffe ich es, Podcast-Content so zu kuratieren, dass der auch bei TikTok Reichweite erhält. Und das dann vielleicht ganz unangenehm, weil bei LinkedIn kann ich mich vor die Kamera stellen und so ein bisschen mit Unschärfe spielen und einfach so erzählen. Reicht für TikTok hinten und vorne nicht aus. Und deswegen bin ich auch so ein großer Twitter-Freund. Twitter hat sich als Netzwerk überhaupt nicht verändert in den letzten 10 Jahren. Da konnten wir quasi anfangen, haben einmal gelernt, wie es geht und jetzt ist das quasi ein Netzwerk alter weißer Männer geworden. Ja. Die Frage ist bei mir immer, wie viele Follower, die ich habe, leben eigentlich noch? Wird mir zumindest hin und wieder vorgeworfen. Aber das ist egal. Ja, ich erreiche ja quasi in meiner Bubble oder die Leute, die ich irgendwie cool finde, denen kann ich folgen. Ich unterhalte mich mit denen, das ist total cool. Aber es ist, glaube ich, jetzt für meinen Sohn, der kommt jetzt so langsam ins handyfähige Alter, der ist jetzt 10. So in 2 Jahren ist der bestimmt schon dann intensiv am Mobiltelefon, wenn ich ihm so lange das Handy entziehen kann bis dahin. Ich glaube, würde der Twitter cool finden? Jemals, ever? Boah, ich glaube nicht.
Weiß nicht, schwierig. Aber auch da jetzt nochmal, was du gesagt hast, kommt man auch immer wieder drauf zurück. Man muss es machen und du kannst es nur gut machen, wenn du wirklich ehrlich dich dafür begeisterst und dafür brennst. Und wenn man da sich da einfach eine Strategie baut oder bauen lässt von irgendwem und dazu gezwungen wird, es zu machen oder es einfach ohne den inneren Antrieb heraus macht, wird das wahrscheinlich nichts werden. Ja, genau. Sag mal, was sind so deine Bizfluencer oder was für Business-Influencern oder Influencern überhaupt folgst du, die dich inspirieren, wo du denkst, da nehme ich was mit und da kriege ich auch für mich, für meinen Alltag und für mein Berufsleben, ziehe ich was draus?
Es gibt so 2 Arten. Einmal die vielleicht sich um den Dachmarkt kümmern. Ne, das ist natürlich Jochen Krisch, ganz klar zum Thema E-Commerce. Aber ich schaue mir auch schon an, was gute Journalisten bei Twitter machen, die auch sich mit dem Thema Onlinehandel auskennen, weil das finde ich schon sehr, 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 sehr spannend. Aber ich folge bei Twitter jetzt vielleicht zu 100 Leuten. Das sind immer, also Jochen ist schon viel dabei, aber auch so ein Stefan Dörner von T3N ist schon mal dabei. Also Leuten, von denen ich glaube, die haben irgendwie eine starke Meinung, die auf Fakten basiert und die bringen auch mal neue Thesen irgendwie rein. Und beruflich folge ich natürlich intensiv dem, was ein Joel Sigmund von Forrester macht oder Mike Launis von Gartner. Also die großen, also das ist quasi die haben ja das Thema Bizfluencing als Companies groß gemacht. Ja, das sind Milliarden Unternehmen, die da quasi in der Meinungs-, die Meinung, die Deutungshoheit besitzen für bestimmte Themen. Und das nochmal, da jetzt auch nicht sicherlich ein Problem haben, das in die LinkedIn-Welt zu überführen. Aber denen folge ich und gucke mir schon an, was lesen eigentlich die, worum muss ich mich eigentlich kümmern, was glauben die ist für Retailer oder B2B-Unternehmen in Zukunft wichtig. Wie bewerten wir das aus einer Spryker-Perspektive? Da gibt es schon viele, aber es ist nicht mehr so wie früher. Damals hatte ich ja dann mit dem Google Reader so einen RSS-Reader und musste immer gucken, dass ich jeden Tag die 100, 200 Artikel durchgelesen habe. Dieser Filter, der ist für mich jetzt nicht mehr so relevant, sondern ich habe tatsächlich so 2, 3 Zeitschriften, die ich lese, von denen ich mich beeinflussen lasse. Dazu gehört ganz klar die Brand 1, dazu gehört aber mittlerweile auch sowas wie das Manager-Magazin, auch wenn man das auch an verschiedenen Stellen sicherlich kritisieren kann, wie da Artikel aufbereitet werden, aber es gibt auch spannende Fakten. Twitter ist Informationskanal Nummer 1 und die Podcasts sind für mich Lernkanal Nummer 1, weil ich da dann eine Zeit habe, mal 1, 2 Stunden lang mit den Protagonisten des Handels in Deutschland zu reden und zu reflektieren, wie funktioniert das Ganze eigentlich, und dabei lerne ich am meisten.
Ja, spannender Einblick nochmal, vielen Dank. Ja, du alter Bizfluencer, jetzt haben wir schon einiges an Zeit rum. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten, die sich für die Themen Influencen, Bizfluencen interessieren, mitgeben kannst? Was dein Top-Learning, was du in den letzten 15 Jahren im Aufbau einer Personal Brand gemacht hast?
Ich glaube, es sollte schon Spaß machen, sonst kann man es nicht durchhalten. Das ist ja auch eine der Aussagen, die Gary Vaynerchuk immer hat. Also muss halt persistent sein, und Persistence bedeutet 3, 4, 5, 6 Jahre. Das heißt, wenn man Bock hat, in diesem Bereich was zu machen, sollte ich ein Thema wählen, wo ich auch 3, 4, 5 Jahre Bock drauf habe. Nicht mit
du dem hast Ziel jetzt eben ganz viele Bizfluencer genannt, aber du hast schon in der gesamten Podcast-Aufnahme 3 oder 4 Mal Gary V erwähnt. Der muss dich ja schon auch bewegen, oder?
Ja, weil Gary Vee natürlich das Thema, wie erzeuge ich Reichweite, wie bleibe ich relevant, wie werde ich gehört, das bespricht er ja permanent. Das ist ja Teil des Agenturbusinesses. Er erzählt natürlich auch 80% Quatsch, aber bei 20% Sachen muss ich auch manchmal so überlegen, spannende These. Und das ist ja quasi der B2B-Influencer weltweit, wenn man das so sagen kann, für Mainstream-Themen, für spitzere Themen im Bereich Digital ist es sicherlich Scott Galloway, der Stern-Professor. Aber man muss sehr lange dabei bleiben. Man darf nicht in diesen Markt reinstarten, da innerhalb von 24 Monaten Return on Invest zu arbeiten. Wenn ich jetzt ein junger Gründer bin oder eine junge Gründerin und sage, mich interessiert aber das Thema nachhaltige Produktion so mega, ich möchte auch ein bisschen die Welt verändern. Ich möchte jetzt alle Leute aus der Produktionskette interviewen. Ich möchte Leute, die Textil färben, die Leder gerben, möchte ich interviewen. Dann ist das halt eine sehr, sehr kleine Zielgruppe am Anfang. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, keine Ahnung, die Gründerin Gabriele Sommer, ja, die wird auf jeden Fall für ihren Podcast, wenn sie den gut macht, wird in der Lage sein, den Geschäftsführer der führenden Gerberei in Deutschland zu interviewen, und der wird 2 Stunden lang erzählen, wie er diesen Markt einschätzt. Davon wird sie mega lernen. Das werden sich sicherlich 20, 30, 40 Leute anhören am Anfang. Das klingt erstmal nicht viel, aber 20, 30, 40 Leute ist eigentlich mehr als die meisten Vorträge, wo es eine Keynote gebucht wird. Ja, das ist quasi die komplette Jahresverbandssitzung der deutschen Lederindustrie. Mehr als 40 Leute sitzen da nicht. Die hören sich's an. Und damit kann man starten. Wenn man da Bock drauf hat, geht es. Was nicht funktioniert, ist das, was die Online-Coaches natürlich propagieren. Es geht nichts schnell, es geht nichts automatisch, und manchmal klappt es auch nicht. Deswegen muss man, glaube ich, schon ein Thema finden, worauf man Bock hat. Und ich hatte halt das Glück, langsam reinstarten zu können, auch natürlich finanziert durch die Otto-Gruppe. Da war ja dieses Thema Research ja mein Hauptjob. Wäre ich jetzt im Investmentbanking gelandet, hätte ich ausreichend gute Noten an der Universität gehabt. Keine Ahnung, ob ich heute einen Podcast machen will.
Ja. Zum Glück ist es anders gelaufen. Damit erzeugt hast du vielen Menschen, glaube ich, kannst du so einen Mehrwert stiften.
Alex war nur durchschnittlich doof, deswegen hat nicht für die Beratung gereicht.
Ja, gut. Lieber Alex, vielen, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich habe viel mitgenommen, ich habe auch viel gelernt und ich glaube auch die Leute, die sich das anhören, die können echt viel mitnehmen. Also danke dir vielmals. Wenn du jetzt noch ein abschließendes Wort an die Menschen richten möchtest, kannst du das gerne tun.
Einfach machen.
Ja.
Nicht so viel fragen. Einfach mal machen.
In diesem Sinne, vielen Dank, Alex, und dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön für die Einladung und rette den Wald, esst mehr Spechte. Viele Grüße.
Tschüss.